Die Gnade des Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Der Predigtext steht im Johannesevangelium Kapitel 15, ab Vers 17 bis Kapitel 16, Vers 4. Wir befinden uns in der Mitte, mitten in den Abschiedsreden Jesu, und heute kommen wir zu einem sehr ernsten Wort von ihm. Das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich zu euch gesagt habe, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Haben sie auf mein Wort argwöhnisch Acht gehabt, so werden sie auch auf das eure argwöhnisch Acht haben. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst auch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht: Sie hassen mich ohne Ursache. Dieses Wort kommt aus dem Psalm, den wir heute gehört haben. Wenn aber der Beistand kommen wird, den ich euch vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anstoß nehmt. Sie werden euch aus der Synagoge ausschließen. Es kommt sogar die Stunde, wo jeder, der euch tötet, meinen wird, Gott einen Dienst zu erweisen. Und dies werden sie euch antun, weil sie weder den Vater noch mich kennen. Ich aber habe euch dies gesagt, damit ihr daran denkt, wenn die Stunde kommt, dass ich es euch gesagt habe. Dies aber habe ich euch nicht von Anfang an gesagt, weil ich bei euch war. Himmlischer Vater, so bitte ich dich jetzt noch einmal, dass du mir die rechten Worte gibst, dieses ernste Wort auszulegen und uns allen das rechte Verständnis. Amen. Bisher ging es hier in diesem 15. Kapitel um die Auswirkungen der geistlichen Verbundenheit mit Jesus. Ja, nochmal zum Aufbau. Jesus verheißt den Heiligen Geist, Kapitel 14. Er spricht dann wieder über den Geist am Ende von Kapitel 15 und Kapitel 16. In der Mitte ist dieses berühmte Bild vom Weinstock und den Reben. Und dann geht es darum, wir sind mit Christus geistlich verbunden und was hat das für Auswirkungen in unserem Leben? Und wir haben von diesen wunderschönen Auswirkungen gehört. Ja, diese Freude, diese Verbundenheit, der Segen, die Frucht im Leben. Aber heute geht es auch um Auswirkungen, aber um erschreckende Auswirkungen. Es geht um den Hass der Welt. Die Liebe der Jünger, der Liebe, die sie untereinander erfahren, steht der Hass der Welt im scharfen Kontrast gegenüber. Ja, Vers 17, dieses Liebesgebot nochmal, und dann direkt der nächste Vers, der Hass der Welt. So wie sie Anteil an der Freude und Liebe Christi haben, so haben wir auch Anteil an seinem Leid. Christus nachzufolgen bedeutet eben gerade nicht ein Leben komplett ohne Probleme, dass es uns nur noch gut geht. Und das ist das Interessante hier, Jesus ist kein Seelenfänger. Ja, Jesus ist keiner, der die Menschen manipulieren will, um irgendwie sie auf seine Seite zu ziehen. Sondern er spricht, so wie er klar über die Freude, über den Segen, über das Gute spricht, auch ganz klar und deutlich vom Leid. Und damit kommen wir zu dem ersten Punkt heute Morgen, der Hass der Welt. Und ich frage, ja, stimmt das? Hatte Jesus mit dieser Warnung, mit dieser Prophetie recht? Oder hat er vielleicht auch ein bisschen übertrieben, weil er ja so angefochten war, weil er so abgelehnt wurde von den Pharisäern und Schriftgelehrten? Hat er hier ein bisschen vielleicht über die Stränge geschlagen? Er selbst hat den Hass zutiefst erfahren. hat das Gesetz nicht gebrochen, er hat viel Gutes getan, er hat Menschen geholfen und dafür haben sie ihn gefangen genommen, gefoltert und ans Kreuz geschlagen. Und seine Jünger, diese Apostel, zu denen er hier sprach, haben dieselbe Ablehnung und Verfolgung und den Hass erlitten, obwohl sie Gutes taten. Es geht direkt dann los mit Petrus und Johannes. Wir lesen das alles in der Apostelgeschichte. Sie heilen einen Gelähmten am Eingang beim Tempel. Was war die Reaktion darauf? Sie wurden eingesperrt und sie bekamen die Prügelstrafe. Nun, was war das Problem, dass sie diesen Gelähmten geheilt haben? Nein, dass sie es im Namen Jesu getan haben und dass sie dann das Evangelium verkündet haben. Dann hören wir von Stephanus, ja, der erste Märtyrer. Apostelgeschichte 6, Vers 8. Und Stephanus voll Glauben und Kraft tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Er tat gute Sachen. Aber etliche aus der sogenannten Synagoge der Libertiner und Kyrenäer und Alexandriner und deren von Zilizien und Asia standen auf, also eine besondere fromme Gruppe unter den Juden, die standen auf und stritten mit Stephanus. Und sie konnten der Weisheit und dem Geist, in dem er redete, nicht widerstehen. Also mit Worten sind sie einfach nicht gegen ihn angekommen. Da stifteten sie Männer an, die sagten, wir haben ihnen Lästerworte reden hören gegen Mose und Gott. So, das ist das Totschlagargument. Heute ist es, oh, der ist ein Nazi, den dürft ihr nicht vertrauen. Damals war er, hat irgendwas gegen Mose und gegen das Gesetz gesagt, der muss gesteinigt werden. Und so ist es dann geschehen. Und dann, nach der Steinigung von Stephanus, ging die erste große Verfolgung los. Wir lesen das Kapitel 8, Vers 1 in der Apostelgeschichte. Saulus aber hatte seiner Ermordung zugestimmt. Das ist der Saulus, der dann zum Paulus wurde. Und an jenem Tag erhob sich eine große Verfolgung gegen die Gemeinde in Jerusalem und alle zerstreuten sich in die Gebiete von Judäa und Samaria, ausgenommen die Apostel. Saulus aber verwüstete die Gemeinde, trat überall in die Häuser ein, schleppte Männer und Frauen fort und brachte sie ins Gefängnis. Und dann lesen wir später noch von König Herodes, wie er den Apostel Jakobus gefangen nahm und mit dem Schwert töten ließ. Und dann 12, Vers 3, und als er sah, dass das den Juden gefiel, fuhr er fort und nahm auch Petrus gefangen. Und dann im hinteren Teil der Apostelgeschichte lesen wir von diesen drei großen Missionsreisen vom Apostel Paulus. Und er hat fast in jeder Stadt Konflikte und Leid und Verfolgung erlitten. Er schreibt dann darüber im 2. Korintherbrief, Kapitel 12, Vers 23, ich habe weit mehr Mühsal, über die Maßen viele Schläge ausgestanden, war weit mehr in Gefängnissen, öfters in Todesgefahren. Von den Juden habe ich 5×40 Schläge weniger einen empfangen. Dreimal bin ich mit Ruten geschlagen worden, einmal gesteinigt worden. Und auch die Gemeinden, die dann überall entstanden, die ja auch durch Paulus mitgegründet wurden, die hatten von Anfang an mit Verfolgung zu kämpfen. Im Thessalonicher Brief, das ist ein Brief, den Paulus so ziemlich am Anfang geschrieben hat, einer seiner ersten Briefe, schreibt er an die Gemeinde in Thessalonich, denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Also sie wurden ausgeschlossen, weil sie sich zu Christus bekannten. Und das sah jetzt nicht immer so aus, dass sie direkt wirklich verfolgt wurden oder ins Gefängnis geworfen wurden. Das gab es auch. Zuerst einmal war es so, dass die Christen aufgrund ihres Glaubens an Christus nicht mehr an den allgemeinen Götzenopferfeiern teilnahmen. Und dann war es nun mal so, dass verschiedene Handwerksgilden zum Beispiel hatten ihren Götzen und da musste man dann, wer in der Handwerksgilde war, musste dann eben auch den Götzen opfern. Wenn du jetzt nicht mal den Götzen opferst, bist du aus der Handwerksgilde rausgefallen und dann hast du keine Aufträge mehr bekommen. Die sind total verarmt, die wurden ausgeschlossen, an den Rand gedrängt. Paulus berichtet später, wie diese Gemeinden in Mazedonien einfach nur verarmt waren. Also wir lesen das schon in der Bibel, dass die Verfolgung losging. Zuerst von den Juden. Und zwar von den frommen Gesetzestreuen. Paulus bescheinigt den Juden, ja, sie eifern für Gott. Sie eifern für Gott. Fürs Gesetz. Aber sie tun es mit Unverstand. Sie kennen Gott nicht. Sie kennen nicht wirklich den Gott der Bibel, so wie es Jesus hier sagt. Was war das größte Problem, was die Juden mit den Christen hatten, mit Paulus hatten? Das Problem für sie war, dass Paulus zu den Heiden ging. Dass Paulus sagte so, das Heil von Gott, die Rettung von Gott, die gilt jetzt nicht nur euch Juden.
die gilt jetzt auch den Heiden. Und ich gehe zu den Heiden und bringe ihnen das Evangelium. Auch sie dürfen jetzt zu Gottes Volk gehören, in die Familie Gottes kommen. Auch sie dürfen jetzt Rettung erfahren. Und dafür müssen sie nicht als Juden werden, nein, sie können so direkt zu Gott kommen durch Christus. Das war ihr Problem. Und so war es, dass die Juden, die einen Sonderstatus im Römischen Reich hatten, ja, sie durften ihre Religion ausleben. Das war eine anerkannte Religion im Römischen Reich. Dass sie die Christen bei den Römern anschwärzten. Denn die Römer dachten am Anfang einfach nur, die Christen, das ist so eine jüdische Strömung. Und die Juden sind ja erlaubt. Aber die Juden gingen zu den Römern und haben gesagt, nee, die gehören nicht zu uns. Und wisst ihr was? Die haben ihren eigenen Herrn, die haben ihren eigenen Kaiser, ihren eigenen Kyrios. Die ordnen sich auch nicht dem Kaiserkult unter. Und so begann die Verfolgung von den Römern aus. Ja, für die Römer war es kein Problem, dass die Christen einen neuen Gott hatten, ja, Jesus, und einen neuen Glauben. Es gab so viele Religionen, es war überhaupt kein Problem. Das Problem war, dass sie nicht beim Kaiserkult mitmachen wollten. Ja, der Kaiserkult, dass der Kaiser eben auch als der Herr, der Kyrios, verehrt wurde, das konnten die Christen nicht mitmachen. Ich will euch einfach mal ein paar Zeitzeugen vorlesen zur Rechtslage der Christen im Römischen Reich. Es ist so eine Sammlung von den Kirchenvätern und von ganz frühen Schriften aus dieser Zeit. Da schreibt der Geschichtsschreiber Tacitus Folgendes. Es geht um einen Briefwechsel zwischen Plinius und Trajan. Also Plinius schreibt sozusagen dem Trajan Folgendes über die Christenverfolgung. Er war da also beauftragt. Einstweilen bin ich mit denen, die mir als Christen angezeigt wurden, folgendermaßen verfahren. Ich habe sie gefragt, ob sie Christen seien. Gestanden sie, so habe ich ihnen unter Androhung der Todesstrafe ein zweites und drittes Mal dieselbe Frage gestellt. Beharrten sie bei ihrem Geständnis, so habe ich sie zur Hinrichtung abführen lassen. Denn ich zweifelte nicht, was immer sie gestehen mochten, so verdienten allein schon ihre Hartnäckigkeit und ihr unbeugsamer Starrsinn Bestrafung. Die leugneten, Christen zu sein oder es je gewesen zu sein, habe ich entlassen zu können geglaubt, sobald sie nach meinem Vorgang die Götter anriefen und deinem Bild, ja, also dem Bild des Kaisers, ne, Trajan war ja der Kaiser, das ich mit den Götterstatuen zu diesem Zweck hatte herbeischaffen lassen, mit Weihrauch und Wein opferten, außerdem noch Christus lästerten. Es musste schon natürlich wasserfest sein, dass sie Christus abschworen und den Kaiser huldigten. Alles Dinge, zu denen sich, wie es heißt, überzeugte Christen niemals zwingen lassen. Andere von den Denunzianten genannte gaben erst zu, Christen zu sein, widerriefen aber gleich darauf, sie seien es wohl einmal gewesen, hätten es aber längst wieder aufgegeben. Sie alle haben ebenfalls deinem Bild sowie den Götterstatuen gehuldigt und Christus gelästert. Sie beteuerten jedoch, ihre ganze Schuld oder auch ihre Verirrung habe darin bestanden, dass sie gewöhnlich an einem festgesetzten Tag vor Sonnenaufgang sich versammelt, Christus als ihrem Gott im Wechsel Lob gesungen und sich mit einem Eid verpflichtet hätten, nicht etwa zu irgendeinem Verbrechen, sondern gerade zur Unterlassung von Diebstahl, Raub, Ehebruch, Treulosigkeit und Unterschlagung von anvertrautem Gut. Danach sei es bei ihnen Brauch gewesen, auseinanderzugehen und später wieder zusammenzukommen, um ein Mahl einzunehmen, allerdings ein ganz gewöhnliches und unschuldiges. Und so weiter. Also, einerseits schreibt er, ja, ich, weil sie die nicht huldigten, musste ich sie alle umbringen. Andererseits, die wollen gar nichts Böses. Das Problem der Christen war von Anfang an ihre Exklusivität. Obwohl sie für den Kaiser beteten, obwohl sie den Gesetzen gehorsam waren und Gutes wirkten, obwohl sie durch ihr Liebeszeugnis bekannt waren, wurden sie dennoch an Kreuze geschlagen, als lebendige Fackeln genutzt oder als Futter für die Raubtiere in den Zirkus, den Raubtieren eben vorgeworfen. Ich lese uns dazu auch nochmal eine Stelle jetzt von Tacitus, wie er von der Christenverfolgung unter Nero schreibt. Doch weder durch humanitäre Hilfe Noch durch Schenkungen des Kaisers oder Sühneopfer für die Götter wollte die üble Nachrede weichen. Man blieb vielmehr des Glaubens, es habe auf allerhöchsten Befehl gebrannt. Es geht also um den Brand in Rom. Ja? Wer war dran schuld? Um also dem Gerücht ein Ende zu machen, schob Nero andere Schuldige vor und belegte sie mit den ausgesuchtesten Strafen. Diejenigen nämlich, die bei der ungebildeten Menge, wiewohl ihrer Schandtaten wegen verhasst, die Biedermänner, in Latein steht dort Christianos, hießen. Der Name leitet sich indes von Christus her, welcher unter Tiberius vom Prokurator Pontius Pilatus hingerichtet worden war. Dadurch für den Augenblick unterdrückt, brach der verderbliche Aberglaube wieder aus, diesmal jedoch nicht nur in Judäa, von wo das Unheil ausgegangen war, sondern auch in Rom, wo sich ja die Gräuel und Gemeinheiten aus aller Welt einstellig eingeben und begeisterten Anklang finden. Zunächst also griff man diejenigen auf, die bekannten, sie seien Christen. Hernach auf deren Anzeige hin eine riesige Menge und überführte sie. Und jetzt geht es weiter, nicht zu der Brandstiftung wurden sie überführt, als dass man sie vielmehr aufgrund allgemeinen Menschenhasses als Verbrecher erwies. Dazu trieb man mit den Todgeweihten noch seinen Spott, in Tierfelle eingenäht, ließ man sie von den Hunden zerfleischen. Andere wurden an Kreuze geschlagen oder zum Feuertod bestimmt und nach Einbruch der Dunkelheit zur nächtlichen Illumination abgebrannt. Für dieses Schauspiel hatte Nero seine Gärten zur Verfügung gestellt. Und so weiter. Es ist also grausam, was den Christen da angetan wurde. Ihr wisst, dass dann irgendwann im Römischen Reich die Kirche anerkannt wurde. Die Kirche wurde zur Staatskirche. Die Verfolgung hatte erstmal ein Ende. Aber es dauerte nicht lange, dass es dann in der Kirche, in der sich entwickelnden katholischen Kirche, um Macht und Reichtum und Einfluss ging. Und dann wurden von der Kirche aus wieder die verfolgt, die Reformation anstoßen wollten, die wieder zurück zur Bibel wollen. Also dieses Prinzip, was Jesus hier deutlich machte, dass die Juden, die frommen Juden, dass von den Frommen oftmals die Verfolgung ausging, das sehen wir dann immer wieder in der Kirchengeschichte. Ja, es gab zum Beispiel einen gewissen Athanasius, der war ganz wichtig im Kampf gegen eine Irrlehre des Arius, dass Christus also nur Geschöpf ist, nicht Gottes Sohn. Und er war wichtig für das nizänische Glaubensbekenntnis, ein Bekenntnis der alten Kirche, welches auch wir bekennen. Und im Kampf für dieses Glaubensbekenntnis wurde er über 5-mal, man ist nicht genau sicher, 5, 6, 7-mal wurde er verbannt. Einmal wurde er sogar, diese Kämpfe, das war ja in der heutigen Türkei und in Ägypten, einmal wurde er sogar hier nach Germanien, ja, nach Aachen oder nach Köln verbannt. Er war sehr, sehr oft auf der Flucht und litt unter der Verfolgung. Ich kann jetzt nicht alle aufführen, die da verfolgt wurden. Ich will nur ein paar Beispiele noch nennen. Ein nächstes aus dem tiefen Mittelalter, wo wir vielleicht denken, na, da gab es doch gar nicht mehr wirklich, da gab es nur noch die katholische Kirche und alle waren in Verwirrung. Da gab es auch welche, nämlich zum Beispiel Gottschalk den Sachsen aus dem 9. Jahrhundert. Das war ein Mönch und Gelehrter und er trat für die Gnadenlehre ein. Das, was auch für uns heute das Wichtigste ist. Und dafür wurde er eingesperrt und gefoltert. Ihm wurde verboten, darüber zu reden. Er durfte überhaupt kein Wort mehr sagen. Er musste schweigen. Dann kennen wir sicherlich Jan Hus, einen der Vorreformatoren, der für seine Lehre, dafür, dass er wirklich die Lehre der Gnade und die Bibel wirklich als das Wort Gottes verteidigt hat, als die absolute Autorität, die eben über der Kirche steht, nicht die Kirche über allem, sondern die Schrift über allem. Er wurde dafür verbrannt, wie viele andere auch. Dann, jetzt diese Tage, wird oft an Luther gedacht, auch Luther, der sich gegen die Kirche wendete, auch Luther, der gesagt hat, sehr deutlich, der Papst und alle anderen Bischöfe können nicht sagen, dass sie über der Schrift stehen. Sie stehen ja auf der Schrift, wir sind ja erbaut auf der Schrift. Gegen ihn hat der Papst gekämpft, gegen ihn wurde die Reichsacht gesetzt, verkündet. Und auch nach der Reformation ging dann immer wieder Unterdrückung und Verfolgung von den verschiedenen etablierten Kirchen und Staatskirchen aus gegen verschiedene kleinere christliche Gruppen. Und immer wieder ging es eben gegen die, die sich zur Autorität der Schrift bekannten. Aber dann natürlich auch die Verfolgung von der Welt aus. Zum Beispiel wurden die Christen im Faschismus verfolgt. Ja? Viele Pfarrer, die treu das Wort verkündeten und sich somit gegen den Führerkult und gegen die Verfolgung der Juden wendeten, die kamen ins Gefängnis oder ins Konzentrationslager. Einer der berühmtesten ist wahrscheinlich Bonhoeffer, andere wie Niemöller oder Wilhelm Busch wurden auch ins Gefängnis geworfen. Also sie haben wohl überlebt, aber sie haben sehr darunter gelitten, weil sie den Mund aufgetan hatten, weil sie zur Bibel standen. Aber dann auch die Verfolgung unter dem Kommunismus. Ja, das sind zwei Systeme, Faschismus, Kommunismus, die sich spinnevereinzelt. Aber beide richteten sich gegen die Christen. 1927 erzwang Josef Stalin die Zusammenlegung bis dahin selbstständiger Mauern in Kolchosen. Dies sollte besonders die traditionell christlichen Gulaken treffen. In den folgenden Jahren wurden tausende Kirchen geschlossen, der Sonntag als Feiertag abgeschafft und viele einfache Bauern und ihre Dorfgeistlichen ermordet. 10 Jahre darauf ergab eine verordnete Volkszählung, dass sich immer noch ein hoher Anteil der Russen zum Christentum bekannte. Bis 1939 intensivierte der Staat daraufhin seine Umerziehungs-, Enteignungs- und Vernichtungsschritte. Wie viele Kleriker, Ordensleute und Laien diesen politischen Säuberungen zum Opfer fielen, ist unbekannt, aber es waren Zehntausende. Und auch unsere christlichen russlanddeutschen Geschwister, die teilweise selbst noch in den Gefängnissen saßen aufgrund ihres Glaubens, die berichten davon, dass Zehntausende, vor allen Dingen von den Predigern und Pastoren in Russland in diesen Arbeitslagern da ihr Ende gefunden haben. Zehntausende. Zuletzt allein die Christen auch Verfolgung durch andere Religionen, durch den Islam zum Beispiel. Ich will auch dazu was vorlesen. 24 Regierungen afrikanischer Länder schlossen sich im Sommer 1990 zur Islam-Afrika-Organisation, IAO, zusammen. Auf der Gründungssitzung wurde beschlossen, nur noch Moslems in führende Ämter zu berufen, das islamische Recht, Scharia, einzuführen und das Christentum sowie andere nicht-islamische Religionen zu vernichten. Und dann ging dieser Bürgerkrieg im Sudan los, dem bis 1990 über 1,5 Millionen Christen zum Opfer fielen. Die nicht Getöteten wurden zu Tausenden in die Sklaverei verschleppt und zum Teil gegen hohe Lösegelder aus dem Westen freigegeben. Kinder von Christen wurden geraubt und dann in muslimischen Familien zwangsislamisiert, um später als Soldaten gegen Christen zu kämpfen. Und auch in Staaten mit einem relativ hohen christlichen Bevölkerungsanteil wie etwa Ägypten oder Indonesien werden Christen zunehmend bedrängt und verhaftet. Aber auch aus nicht-islamisch regierten Staaten, wie etwa dem hinduistischen Indien, wird eine zunehmende Zahl von Übergriffen gegen Christen gemeldet. Ihr kennt ja vielleicht dieses Werk, dieses Christenhilfswerk Open Doors, die sich besonders um die verfolgten Christen kümmern und einfach auch informieren darüber, was geht ab zurzeit. Die schreiben, derzeit herrscht die größte Christenverfolgung aller Zeiten. Open Doors schätzt, dass deutlich über 100 Millionen Menschen in über 50 Ländern verfolgt werden, weil sie sich zu Jesus Christus bekennen. Da gibt es so einen Weltverfolgungsindex. Ich lese euch einfach mal die ersten 20 Länder vor, die am meisten die Christen verfolgen. Nordkorea, Irak, Eritrea, Afghanistan, Syrien, Pakistan, Somalia, Sudan, Iran, Libyen, Jemen, Nigeria, Malediven, Saudi-Arabien, Usbekistan, Kenia, Äthiopien, Turkmenistan und Vietnam. Und ich will jetzt noch am Ende zwei persönliche Berichte von den Betroffenen euch weitergeben. Deepa, eine Frau aus Indien, kam zum Glauben an Jesus, als ihr jüngster Sohn schwer krank wurde. Wenig später wurden auch ihr Ehemann Ramesh und ihre Kinder Christen. Als die Dorfbewohner davon hörten, drohten sie Deepa: Wenn ihr euren neuen Glauben nicht aufgebt, werden wir dich und deine Familie töten. Weil Deepa sich weigerte, wurde sie vergewaltigt und Ramesh gezielt mit einem Auto angefahren und schwer verletzt. Daraufhin floh die Familie aus dem Dorf. Die Hütte, in der sie nun leben, wurde wegen der fehlenden Baugenehmigung schon mehrfach von den örtlichen Behörden abgerissen und Deepa und Ramesh mussten sie wieder neu aufbauen, um überhaupt ein Dach über dem Kopf zu haben. Inzwischen hat die Familie Anschluss an eine Kirche in der Gegend gefunden. Für Deepas tiefen Glauben und ihre Entschlossenheit hat ihr Pastor nur eine Erklärung. Jesus allein kann ihr so eine Stärke geben. Und ich selber habe vor einem Jahr ein paar junge Afghanen kennengelernt auf der Josia-Konferenz, die flüchten mussten und als Flüchtlinge nach Deutschland gekommen sind. Und der Grund, warum sie geflüchtet waren, war folgender: Sie hatten eine Bibel in ihrem Haus, die der Vater ab und zu gelesen hat. Und irgendwann, die lag halt rum, als irgendwie Besuch mal kam, wurde das gesehen. Und dann hat irgendeiner das dem Dorfgeistlichen verraten. Und Gott sei Dank hat das dann jemand auch der Familie wieder verraten, dass das jetzt rausgekommen ist, dass die eine Bibel im Haus haben. Und dann war für die Familie klar, wir müssen noch heute Nacht abhauen. Wir müssen heute Nacht noch hier unser Zuhause verlassen. Ansonsten sind wir dran. Nun, auch wenn wir hierzulande in Deutschland den Hass der Welt wieder deutlicher spüren, ja, wenn er zum Beispiel den Menschen, den Christen entgegentritt, die sich beim Marsch für das Leben gegen Abtreibung einsetzen oder die Stellung gegen die Genderbewegung beziehen, wir können unsere Situation hier natürlich nicht mit dieser ganzen Situation beschreiben. Theo Lehmann schreibt zu unserer Situation Folgendes, und Theo Lehmann hat selber noch Verfolgung in der DDR erfahren: Ich genieße es voll Dankbarkeit, wenn ich nach den DDR-Jahren in einem freien, demokratischen Land leben darf, in dem ich wegen meines Glaubens an Jesus weder diskriminiert noch verfolgt werde. Aber ich sehe das als eine Atempause an, die Gott uns gönnt zum Luftholen. Denn dass das alles immer so friedlich bleiben wird, wird mir angesichts der Entwicklung in der Welt immer unwahrscheinlicher. Wir sollten die Atempause nutzen, um uns auf die Zeiten vorzubereiten, in denen Christsein nicht mehr geil, sondern gefährlich ist. Also hatte Jesus mit seinen Worten recht? Er hatte recht. Auch wenn wir in Deutschland momentan nicht so sehr davon betroffen sind. Warum komme ich jetzt zum zweiten Punkt? Warum ist das so? Warum hasst die Welt die Gemeinde Jesu? Jesus gibt uns hier Antworten. Die erste Antwort, die er gibt: weil die Gemeinde nicht zur Welt, sondern zu Christus gehört. Ja? Vers 19 lese ich nochmal vor. Wenn ihr von der Welt wärt, so hätte die Welt das ihre lieb. Weil ihr aber nicht von der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt erwählt habe, darum hasst euch die Welt. Also Christen stehen unter der Herrschaft Jesu Christi, denn sie glauben an ihn, sie gehören zu ihm. Christus ist ihr Retter und Herr. Und die Welt, die steht nicht unter der Herrschaft Christi. Sie glaubt nicht an ihn. Sie leben auf einer ganz anderen Grundlage, in eine völlig entgegengesetzte Richtung. Ja, die Welt ist ganz deutlich, die verkündet, das ist die Botschaft, zum Beispiel: verwirkliche dich selbst. Das musst du in deinem Leben machen. Wenn du glücklich sein willst, verwirkliche dich selbst. Was sagt Christus? Opfere dich selbst auf für andere. Das ist völlig entgegengesetzt. Und so ist das überall. Das ist der erste Punkt, wo Christus sagt: ja, ihr gehört nicht zur Welt, darum hasst die Welt euch. Jetzt kommt der zweite Punkt. Die Welt hasst die Gemeinde, weil die Welt Christus hasst. Vers 21: Aber das alles werden sie euch antun, um meines Namens willen. Aus Hass haben die Juden mit Hilfe der Römer Jesus getötet. Vorher haben sie ihn verspottet und gefoltert. Sie haben ihn dann zwischen zwei Schwerverbrecher gekreuzigt. Das Kreuz war schon die allergrößte Strafe, die man sich vorstellen konnte. Da wurde der Mensch zutiefst erniedrigt, tiefer ging nicht. Aber jetzt noch zwischen zwei Verbrecher, um es noch deutlicher zu machen. Gut, aber hat sich die Einstellung der Welt gegen die Christen seitdem nicht geändert? Die Welt hält sich doch in den meisten Fällen für liberal, freiheitlich und tolerant. Sehr locker und großzügig werden die verschiedensten Meinungen, Weltanschauungen und Lebensstile diskutiert und geduldet. Fast alles ist erlaubt, oder? Darüber hinaus wird Christus selbst von vielen Nichtchristen sehr hoch geschätzt. Es ist tatsächlich so. Gott sei Dank. Bis es dann auf folgende Themen kommt. Und da wird sich die Feindschaft dann wieder offenbaren. Das erste ist Christi Anspruch, Gott zu sein. Ja, hier im Johannesevangelium sagte er zu den Juden, und deshalb waren die Juden so böse auf ihn und haben ihn so verfolgt: ehe Abraham war, es ging um Abraham, den Vater des Glaubens, bin ich. Und das bin ich, das ist nicht nur ich bin uralt, ich habe schon seit Abraham gelebt, sondern das ist der Name Gottes. Ich bin Yahweh. War ganz klar, was Jesus hier sagte, und sie huben Steine auf und wollten ihn sofort umbringen. Also das erste ist sein Anspruch, Gott zu sein. Das zweite ist seine Exklusivität. Jesus ist nicht gekommen und hat gesagt, hey Leute, es gibt so viele Wege zu Gott, ich bin einer. Und es gibt so viele Wahrheiten, aber ich habe auch noch meine Wahrheit. Und ihr könnt durch so viele Mittel und Wege und Möglichkeiten leben und Leben bekommen und ewiges Leben bekommen. Aber ich kann euch auch Leben geben. Nein, Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, das, die Wahrheit und das Leben. Exklusiv. Und das dritte, wo diese Feindschaft immer wieder hochkommt, das ist sein nötiger Sühnetod. Das ist das Kreuz. Jesus überführt die Welt von ihrer Sünde. Durch seinen Opfertod am Kreuz macht er deutlich, wie sündig und verloren die Welt ist. Ja, Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, weil es damals dumm gelaufen ist. Oder weil er als Vorbild, für Vorbildfunktion ans Kreuz gehen wollte. Es war kein Versehen, sondern er musste am Kreuz sterben für unsere Sünde. Es war ein Sühnetod. Wir haben heute im biblischen Unterricht, im Bekenntnisunterricht schon davon gehört. Das heißt, das Evangelium, die Botschaft von Christus, die Botschaft vom Kreuz, ist zunächst eine Anklage an jeden Menschen. Tatsächlich. So geht das Johannesevangelium los. Da ist das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt, sagte Johannes der Täufer. Paulus schreibt, ihn hat Gott zum Sühnopfer bestimmt. Oder Jesaja, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat. Das waren die Gründe, warum die Juden Jesus hassten. Und das sind auch die Gründe, warum die Welt heute noch Jesus und seine Nachfolger ablehnt und hasst. Die Juden haben Christus gehasst, aber vorgegeben, Gott zu kennen und zu lieben. Aber Jesus stellt hier klar, ich lese nochmal Vers 21. Aber das alles werden sie euch antun um meines Namens willen, denn sie kennen den nicht, der mich gesandt hat. Wenn ich nicht gekommen wäre und zu ihnen geredet hätte, so hätten sie keine Sünde. Sünde in Bezug darauf, dass sie ihn ablehnen, dass sie ihn verurteilen, dass sie ihn töteten. Nun aber haben sie keinen Vorwand für ihre Sünde. Wer mich hasst, der hasst doch meinen Vater. Wenn ich nicht die Werke unter ihnen getan hätte, die kein anderer getan hat, so hätten sie keine Sünde. Nun aber haben sie es gesehen und hassen doch sowohl mich als auch meinen Vater. Also Jesus hat sich nicht nur durch seine Worte, durch seine vollmächtige Verkündigung, sondern vor allem auch durch seine Werke eindeutig als dieser göttliche Messias, als den Sohn Gottes erwiesen. Es war nicht nur so, und das ist jetzt ganz wichtig, dass Jesus kam und irgendwelche krassen Wunder tat und alle so, wow, der hat wirklich was drauf. So. Und das ist wirklich irgendwie ein Mann Gottes. So war es nicht nur. Sondern die Wunder, die Jesus getan hatte, das waren Erfüllungen alttestamentlicher Worte und Verheißungen. Er tat Zeichen, die im Alten Testament ganz klar mit Gott verbunden waren. Zum Beispiel die Heilungen. Da lesen wir im Jesaja zum Beispiel, im Propheten Jesaja 35, Vers 4, sagt zu denen, die ein verzagtes Herz haben, seid tapfer und fürchtet euch nicht. Seht, da ist euer Gott. Die Rache kommt und die Vergeltung Gottes, er selbst, Gott, kommt und wird euch retten. Was wird dann geschehen? Dann werden die Augen der Blinden aufgetan und die Ohren der Tauben geöffnet werden. Dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen. Gott macht das, diese Heilung. Das ist ein Zeichen für Gott. Oder die Sturmstillung. Ja, wir alle kennen die Geschichte, wie Jesus dann den Sturm stillt. Er sprach nur ein Wort zu den Wellen und zu dem Wind und sie segelten mit blauem Windchen in den Hafen. Und die Jünger sind auf einmal total erstaunt. Und vielleicht fragt man sich, hey, die Jünger, die haben doch schon so viele Wunder von Jesus erlebt. Warum sind sie jetzt bei der Sturmstillung so besonders erstaunt? Was ist jetzt hier der Unterschied? Der Unterschied war, dass sie erkannten, das ist ja ein Wort aus dem Alten Testament, aus den Psalmen. Ja, das lesen wir im Psalm 107.
Er, nämlich Gott, stillte den Sturm, dass er schwieg und die Wellen sich beruhigten. Und jene freuten sich, dass sie sich legten, und er führte sie in den ersehnten Hafen. Das war ein Lied, was die Jünger als Kinder schon gelernt haben zu singen. Und auf einmal werden sie Zeugen, wie sich das erfüllt durch Christus. Und sie merken, er ist nicht einfach nur irgendein Rabbi, er ist ja Gottes Sohn. Und dann auch die Brotvermehrung, die in allen vier Evangelien berichtet wird, ja, die Speisung der 5000. Wir finden öfters in dem Psalm genau diesen Vers mit Gott verbunden. Er gibt den Hungrigen Brot. Und so kamen sie alle und wollten was machen? Sie wollten Jesus zum König machen. Nicht nur, weil Jesus endlich genug Brot für alle, die gemacht haben, satt machte und sie sagten, hey, das ist ja cool, da haben wir mal jemanden, der uns genügend zu essen gibt, dass wir nicht mehr Not leiden müssen. Nein, weil sie erkannten, das, was Jesus hier getan hat, das ist ja das, wovon hier schon im Alten Testament geschrieben ist. Das ist ja tatsächlich der von Gott gesandte Messias, der muss unser König werden. Die haben noch längst nicht alles über Christus verstanden dazumals und deshalb hat sich Christus wieder zurückgezogen, weil sie eben seinen Sühnetod nicht verstanden. Aber das war deutlich, das Zeugnis von Jesus, das war für alle bibelkundigen Juden eindeutig. Das ist nicht nur irgendein Prophet, das ist der verheißene Messias. Und dennoch haben sie ihn nicht anerkannt, ihm nicht geglaubt und somit gezeigt, dass sie nicht wirklich Gott kennen und sein Wort und dass sie eben ihn ablehnen. Das Interessante ist, die Pharisäer und Schriftgelehrten, die hätten Jesus gerne akzeptiert. Die waren am Anfang auch interessiert. Sie hätten ihn angenommen, wenn sich Jesus nur ein ganz klein wenig angepasst hätte. Wenn er sich integriert hätte. Aber Jesus hat jede Gelegenheit genutzt, um den Pharisäern und Schriftgelehrten zu zeigen, wo und wie sie, anstatt auf Gott zu vertrauen, in Gesetzlichkeit, religiösem Stolz und Heuchelei verstrickt waren. Jesus hat sich nicht angepasst, sondern wurde zum Stein des Anstoßes. Und darum haben sie ihn verstoßen. Und auch das ist prophezeit in dem Psalm. Sie hätten es besser wissen müssen, hätten sich demütigen müssen, aber sie wollten es nicht. Im Gegenteil, sie sahen in Jesus eine Gefahr für ihre Macht und für ihren Einfluss. Sie hatten ja eine gewisse Stellung. Ja? Klar, die Römer waren die Herrscher. Aber die Priester und Schriftgelehrten, die hatten eine gewisse Stellung unter den Römern bekommen, dass sie herrschen konnten, dass sie Macht ausüben konnten. Und jetzt kam dieser Jesus und sie wussten, wenn der hier weitermacht, dann werden wir unsere Macht verlieren. Also muss Jesus weg. Diese Feindschaft, so knallhart wie Jesus sie erfahren hat und viele auch seiner Nachfolger, sie schlägt den Christen nicht immer so offen entgegen. Gerade uns nicht, hier in Deutschland. Aber aus vielen Richtungen ertönt der Ruf, pass dich an. Schwimm mit dem Strom. Und dann wirst du akzeptiert. Dann wirst du respektiert. Dann bist du drin, dann geht es dir gut. Und so sehen wir es, dass es die Kirche auch so macht. Ja, ich habe jetzt gestern erst einen Artikel gelesen, eine Stellungnahme von Matthias Lohmann zur evangelischen Kirche, die jetzt beschlossen hat, auch mit vielen Größen aus der evangelikalen Welt in Deutschland, dass man den Juden nicht mehr wirklich von Jesus erzählen darf. Man soll die Juden nicht missionieren, das heißt, wir dürfen nicht zu den Juden gehen und sagen, schaut mal, Jesus, das ist doch eigentlich der, der im Alten Testament verheißen wurde, der das erfüllt hat. Nein, das machen wir jetzt nicht mehr. Für sorgfältige Beobachter der kirchlichen Landschaft sind beide Ereignisse nicht vom Himmel gefallen. Also, dass der obere Bischof und der Bedford Strom, dass sie nach Israel gegangen sind, ihr Kreuz abgelegt haben vorher. Im Gegenteil, sie machen einen langanhaltenden innerkirchlichen Verflüssigungsprozess sichtbar. Der Medienwissenschaftler Norbert Bolz hat es kürzlich auf den Punkt gebracht. Die evangelische Kirche heute vermeidet Konflikte, indem sie immer weniger behauptet. Sie hat Angst vor den eigenen Dogmen und möchte um keinen Preis orthodox sein. Also rechtgläubig. Überrascht hat das mehr, dass auch evangelikale Führungspersönlichkeiten wie Michael Diener und Steffen Kern der Erklärung auf der Synode zugestimmt und sie durch Verlautbarung verteidigt haben. Man fragt sich, werden sich auch die Evangelikalen in Deutschland bald freiwillig einen Maulkorb anlegen und den Missionsbefehl durch eine Dialogverordnung ersetzen? Christus ist okay, solange er sich anpasst oder angepasst wird. Und Christus wurde immer, zu jeder Zeit, dem Zeitgeist angepasst. Christen sind okay, solange sie sich anpassen. Und sagen wir mal ehrlich zu uns selbst, wie oft passen wir uns an? Nur allzu gern, allzu schnell. Wie oft gehen wir Kompromisse ein, weil wir die Vorzüge der Welt gerne haben? Und weil wir diese Verachtung und den Spott und das Leid verhindern wollen. Die Welt geht so weit, die Welt fordert sogar Anpassung von Gott. Schon immer. Gott muss so sein, dass er zu uns passt. So wie früher sich die Völker irgendwelche Götzenstatuen schnitzten, so baut sich die Welt heute immer noch ihren eigenen Gott. Der eben passt. Der kein Stein des Anstoßes ist. Und der schon gar kein Richter ist, vor dem wir Rechenschaft abgeben müssen. Nein, Gott ist meinetwegen der liebe Gott. Oder der ferne Gott. Oder der schwache Gott oder was auch immer. Und darum bei aller Buntheit, die heutzutage erlaubt ist, gerade in unserem Land, gibt es immer irgendwelche Tabus, Dogmen, die du nicht brechen darfst als Christ. Dogmen von der Welt. Ja, ihre Duldsamkeit, ihre Großzügigkeit hat ein Ende, wenn Christen zum Beispiel auf die moralisch absolut feststehenden Gebote Gottes bestehen. Und zwar nicht nur deshalb, weil sie so allgemein anerkannt werden, sondern weil sie von Gottes Charakter vorgegeben werden. Erst recht, wenn Christen die Exklusivität des christlichen Glaubens und die Inspiration der Bibel betonen, hat die Großzügigkeit und Duldsamkeit der Welt ein Ende. Und schnell werden Christen dann als gefährliche Fundamentalisten abgekanzelt. Es gibt ein Buch, das ist sozusagen die aktuelle Bibel der Atheisten, nenne ich es mal, von Richard Dawkins, das heißt Der Gotteswahn. Und er macht da die große Schublade auf, Kreuzzüge, heutige islamische Terroristen, Christen, die sagen, die Bibel ist Gottes Wort, alles gefährliche Terroristen, die für den Krieg in der Welt verantwortlich sind, Schublade zu. Auf jeder Seite. Nun, ich frage, sind diese Unterschiede, die es gibt zwischen der Welt und dem christlichen Glauben, sind diese Unterschiede, diese zwischen den Glaubensansichten, zwangsläufig ein Grund für Hass und Ablehnung? Ja, es gibt Unterschiede. Ja, wenn jemand sagt, nein, es gibt nur den einen Weg und der andere sagt, nein, es gibt viele Wege, das ist ein Unterschied. Muss man sich jetzt deshalb den Kopf einschlagen? Muss man den anderen hassen? Oder kann man sich nicht stehen lassen? Und wisst ihr, was Jesus hier als letztes sagt? Nein, es gibt tatsächlich keinen Grund für diesen Hass. Vers 25, doch dies geschieht, damit das Wort erfüllt wird, das in ihrem Gesetz geschrieben steht, sie hassen mich ohne Ursache. Ohne Ursache. Jesus zählt hier eine Ursache, einen Grund nach dem anderen auf, warum die Welt die Gemeinde Jesu hasst. Und am Ende zu sagen, das sind gar keine legitimen Gründe. Nein, hier erfüllt sich das Wort aus Psalm 109. Sie umringen mich mit gehässigen Worten und bekämpfen mich ohne Grund. Dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind, ich aber bete. Sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe. Christus hat Gutes getan und wurde dafür ans Kreuz gebracht. Christus hat am Kreuz für seine Feinde gebetet und wurde dafür verspottet. Gut, kommen wir jetzt zum letzten Punkt heute Morgen. Es tut mir leid, dass es heute ein bisschen länger dauert, aber der ist nicht ganz so lang. Wie sollen wir darauf reagieren? Nun, als erstes möchte ich sagen, es ist nicht so, dass die Welt kategorisch so mit dem Hass reagiert. Es gibt
viele Menschen, die eben nicht so reagieren, Gott sei Dank. Ich wohne mit katholischen Nachbarn zusammen, fast nur Katholiken, wir haben ein wunderbares Verhältnis. Ich habe sehr gute, freundliche Gespräche mit Moslems gehabt, beim Treffen. Wir haben uns über Gott unterhalten, das war einfach ein herzlicher Austausch. Wir haben uns am Ende, ich habe ihm Broschüren gegeben von der Bibel und er hat sie gerne mitgenommen. Also es geht auch anders. Es ist nicht immer so. Aber es ist eben auch so. Es lässt sich nicht verschweigen, es lässt sich nicht verleugnen. Wie sollen wir dann reagieren? Erste Reaktion, die Bibel sagt ganz deutlich, mit Liebe und nicht mit Hass. Wenn Christen zu militärischen Auseinandersetzungen im Namen Jesu Christi aufgerufen haben oder aufrufen, so stehen sie damit auf keinen Fall auf dem Fundament der Bibel. Es wurde immer wieder vorgeworfen, die Christen sind doch genauso. Und ja, es hat Kreuzzüge gegeben, gut, die muss man mal genau untersuchen, ganz so einfach plakativ ist es da auch nicht, wenn man sich es mal genau anschaut, aber ja, es hat immer wieder Christen gegeben, die zu den Waffen gegriffen haben, die den Glauben mit Gewalt verteidigen wollten. Schon Petrus wollte das, als sie Jesus gefangen genommen haben. Hat das Schwert gezogen und gleich mal zugeschlagen. Was hat Jesus gemacht? Er hat das Ohr sofort wieder geheilt. Er hat gesagt, steckt das Schwert weg. Das ist nicht der Weg, den wir gehen. Euch aber, die ihr hört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Segnet die euch fluchen und betet für die, welche euch beleidigen. Gerade indem wir das Leid auf uns nehmen und trotzdem mit Liebe begegnen den Menschen, sind wir ein Zeugnis für Christus. Das ist der erste Punkt. Erste Reaktion, Liebe. Die zweite Reaktion ist Toleranz. Die Bibel lehrt, dass wir Andersdenkende tolerieren sollen. Wir sollen uns ihnen nicht anpassen. Wir brauchen ihre Sichtweisen nicht akzeptieren. Wir brauchen sie nicht für gut heißen. Das, was heute übrigens wiederum von der Welt gefordert wird, das ist das Problem. Die Welt fordert letztendlich, pass dich an. Der Welt reicht Toleranz nicht aus. Sie wollen Akzeptanz. Das wird jetzt im neuen Lehrplan, in diesem Gender-Lehrplan, der jetzt in den verschiedenen Bundesländern durchgesetzt wurde, deutlich. Kindern soll beigebracht werden, nicht mehr, dass sie tolerant gegenüber Homosexuellen und allen möglichen verschiedenen sexuellen Richtungen sein sollen. Da sagen wir Christen, ja, natürlich, du sollst doch nicht mit Gewalt gegen sie vorgehen, lass sie einfach stehen. Du darfst ihnen auch mit ihnen reden, darfst ihnen das Wort Gottes sagen, aber bitte toleriere sie. Was steht im Lehrplan drin? Nein, die Kinder sollen lernen, sie zu akzeptieren. Und das klingt für uns jetzt vielleicht gar nicht so ein großer Unterschied heraus, aber es bedeutet, die Kinder sollen lernen, es für gut zu heißen. Akzeptieren heißt, okay, das ist gut, das kannst du machen, das kann ich, da passe ich mich an. Wie gesagt, tolerieren ja, akzeptieren, wenn es um solche Dinge geht, wie die Bibel klar dagegen ist, nein. Und darüber hinaus gilt, ist es möglich, so viel an euch liegt, so haltet mit allen Menschen Frieden. Schreibt Paulus an die Römer oder an die Philipper. Im Übrigen, Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Dritte Reaktion auf den Hass: Demut. Jesus sagt, hier gilt eben wieder dieses Wort, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Das galt für den Dienst am Nächsten, ja, bei der Fußwaschung hat er das gesagt. Dann hat er uns dahin zum Liebesgebot geführt. Wir sollen eben so einander lieben, wie er uns geliebt hat. Und es gilt eben auch für das Leid. Nun, aber wenn es um das Leid geht, hoffen und wünschen wir, dass wir tatsächlich doch größer als unser Herr sind, oder? Wir wollen nämlich das Leid nicht. Wir versuchen es zu vermeiden. Und Jesus lehrt uns eindeutig, auch hier müssen wir demütig werden. Vierte Reaktion. Wie sollen wir auf den Hass reagieren? Nicht mit Panik, nicht mit Zweifel oder Angst. Jesus sagt das den Jüngern hier nicht, um ihnen Angst zu machen, sondern er will sie auf die Ablehnung und den Hass vorbereiten. Er will, dass sie geistlich zugerüstet sind. Ja, Kapitel 16, Vers 1. Dies habe ich zu euch geredet, damit ihr keinen Anschluss nehmt. Damit ihr daneben nicht aus allen Wolken fallt, wenn auf einmal da eine Ablehnung und eine Ausgrenzung und eine Verfolgung da ist. Es ist der Gemeinde bestimmt, auch das Leid zu erfahren.
Wir werden Frucht bringen. Wir werden Segen erlangen, aber wir werden eben auch Ablehnung erfahren. Fünfte Reaktion, Vertrauen. Jesus sagt, ihr seid in diesen Anfechtungen nicht allein. Und deshalb kommt Jesus genau an dieser Stelle, in seinen Abschiedsreden, wieder auf den Heiligen Geist zu sprechen. Er hat in Kapitel 14 davon gesprochen. Jetzt hat er nicht mehr direkt von ihm gesprochen, aber jetzt, wo es um die Verfolgung geht, kommt er wieder direkt auf den Geist zu sprechen. Wir haben einen Beistand, so nennt Jesus ihn, der uns machtvoll zur Seite steht. Wir sind nicht allein. Selbst der, der in der Todeszelle sitzt, aufgrund seines Glaubens, alleine ist nicht allein. Christus ist mit seinem Geist bei ihm. Eine sechste Reaktion. Wir sollen mit einem wahrhaftigen Zeugnis darauf reagieren. Jesus sagt ja hier, 15, Vers 26, wenn aber der Beistand kommen wird, den ich vom Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, so wird der von mir Zeugnis geben. Und auch ihr werdet Zeugnis geben, weil ihr von Anfang an bei mir gewesen seid. Also der Geist wird Zeugnis von der Wahrheit geben. Er wird Zeugnis von Jesus und seinem Wort und Werk geben. Und zwar uns, den Christen, seinen Jüngern. Und wir sollen dann das Zeugnis in der Welt sein. Ja, die Jünger sollen ein klares, wahrhaftiges Zeugnis in der Welt geben. Das Zeugnis der Apostel war natürlich ein ganz besonderes Zeugnis. Das sagt Jesus ja hier, sie waren die Augenzeugen. Sie wurden von ihm als Apostel berufen. Sie haben die Schriften des Neuen Testaments aufgeschrieben. Es ist ihr geisterfülltes Zeugnis, auf dem wir aufgebaut sind. Und ihr Zeugnis ist das Fundament für unser Zeugnis. Und dennoch gilt, was Jesus hier sagt, unser Zeugnis von der Schrift wird erst durch den Heiligen Geist wirksam. Und jetzt kommt ein ganz wichtiger Punkt. So wie der Geist nicht manipulierend wirkt, Gott ist nicht keiner, der jetzt anfängt, hier Gehirnwäsche zu machen in den Menschen. Der sie versucht, irgendwie einzulullen. Sondern so wie der Geist, eben der Geist der Wahrheit ist, so wie der Geist die Menschen mit der Wahrheit konfrontiert und mit der Wahrheit überzeugt, so sollen auch wir eben nicht manipulieren. So sollen wir nicht unangebrachten Druck oder mit Übertreibung oder Untertreibung arbeiten. Vor allem nicht damit, dass wir Teile der Wahrheit weglassen, weil sie eben anstößig sind. Das kannst du ja heute nicht mehr bringen. Solche Stellen aus der Bibel, wie die zum Beispiel, kannst du heute nicht mehr bringen, oder? Da fährst du doch völlig am Baum hier, bist du doch sofort abgecancelt von allen. Lass das doch lieber weg. Überschlag doch lieber ein paar Kapitel und komm wieder zur Liebe. Das ist Manipulation. Das sollen wir nicht. Wir sollen Zeugnis von der Wahrheit, von der ganzen Wahrheit, von der ganzen Schrift, von Jesus geben. Und dazu will uns der Geist ermutigen und befähigen und durch dieses Zeugnis will er wirken. Und jetzt komme ich noch zu einer letzten Reaktion. Besondere Liebe zu den verfolgten Christen. Die verfolgten Christen in der Welt, die brauchen unsere praktische, hingebungsvolle Liebe. Wisst ihr, wir, die wir noch diese Freiheit haben, müssen ihnen zeigen, dass sie nicht alleine stehen. Dass wir zu ihnen stehen. Und wisst ihr, wie wir das machen können? Indem wir anfangen, uns regelmäßig darüber zu informieren. Wir können natürlich immer beten, ach ja, und Herr, kümmere dich bitte auch um die verfolgten Christen. Was ist, wo ist da die Liebe? Wo wird es da konkret? Wo sind wir da wirklich irgendwie beteiligt? Nein, es beginnt damit, dass wir uns regelmäßig informieren. Lest dieses Missionsmagazin von Friedensbote oder geht ins Internet, lest die aktuellen Berichte von Open Doors. Danke. Und dann könnt ihr konkret lieben, dann könnt ihr konkret für sie beten, dann könnt ihr konkret überlegen, wie kann ich diesen Geschwistern beistehen. Und damit komme ich jetzt zum Schluss. Ihr habt es geschafft, aber ihr habt vielleicht gemerkt, das war heute irgendwie nicht so die erbauliche Botschaft. Es war eine ernüchternde Predigt. Und das klamme Gefühl kommt vielleicht jetzt in uns hoch. Werden wir standhaft sein? Werden wir unsere Feinde lieben können, wenn es dann wirklich so ist? Werden wir nicht verbittern, sondern weiter vertrauen? Werden wir demütig sein, dass wir uns unter das Kreuz stellen? Nun, Beachtet eins, dieser Abschnitt, den wir heute dran hatten, der gehört auch zu den Abschiedsreden Jesu. Er ist wichtig, aber er ist nicht alles. Er ist nicht die ganze Abschiedsrede. Er ist eingebettet. Davor, dahinter geht es um unsere tiefe geistliche Verbundenheit mit Jesus und untereinander und die Frucht und der Segen, die daraus entstehen. Den Kontext dürfen wir nicht vergessen. Es gab schon seit je Feinde Gottes, Feinde in der Gemeinde. Von Anfang an wurden Christen verfolgt. Und doch können wir Gottes wunderbares Wirken dabei sehen. Gerade durch die Ablehnung und Verfolgung breitete sich die Gemeinde aus. Die erste Verfolgung, was lesen wir da? Die allererste Verfolgung habe ich heute schon gelesen, Apostelgeschichte 8. Diejenigen nun, die zerstreut worden waren, zogen umher und verkündeten das Wort des Evangeliums. So hat sich die Gemeinde ausgebreitet. Und warum konnte sich die Gemeinde so ausbreiten? Wie konnten so viele Menschen auf der ganzen Welt erreicht werden? Nun, weil das Zeugnis der Christen unter Anfechtung und Verfolgung umso erstaunlicher, umso glaubwürdiger, umso überzeugender war und ist. Ja, wir haben uns heute diese Verfolgung über die Jahrhunderte nochmal angeschaut. Wie konnten die Christen trotzdem an Christus festhalten bei dieser jahrhundertelangen Verfolgung? Wie konnten sie Loblieder singen in Gefängnissen und sogar auf Scheiterhaufen? Wie konnten sie ihren Feinden vergeben, die ihre eigenen Angehörigen, die ihre eigenen Frauen oder Männer umgebracht haben? Oder Feinde, durch die sie selbst misshandelt wurden? Durch Jesu Liebe. Durch seinen Geist. Und so will Jesus auch durch uns wirken. Durch seine Liebe und durch seinen Geist. Lasst uns darauf vertrauen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.